Oder sind dann gewisse Höhen eventuell über Afghanistan zum Beispiel einzuhalten, unter die man nicht unterschreiten darf, um einfach hoch genug über, sagen wir mal, Kalaschnikow-Beschuss zu sein, ja. Sagen wir es mal so, wo man sagt, so, ja, bis 12 Kilometer hoch kommen die ja dann doch nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mit Marco. Schön, dass du da bist. Hallo Marco.
Freue mich auch.
Marco, in welcher Zeitzone sind wir gerade?
Wir sind gerade UTC plus 1.
Was heißt das?
Das heißt also in Deutschland in der Winterzeit eine Stunde vor der Londoner Zeit, wo sozusagen die auf Null definiert ist.
Wunderbar. In welcher Zeitzone warst du gestern?
Gute Frage. Ich war in Peking. Das war, ich glaube, es waren 8 Stunden voraus. Mhm. Auf die deutsche Zeit. Also ich glaube UTC plus 9 dann.
Du warst in Peking, weil du Pilot bist.
Das ist richtig.
Und Passagiermaschinen fliegst. Was für ein Muster fliegst du?
Im Moment fliege ich gemischt den A340 von Airbus und den A350.
Wie viele Leute passen da rein?
Auf beiden Mustern um die 300.
Okay.
Knapp 300, mit leicht unterschiedlicher Bestuhlung auf den beiden Fliegern.
Wie kam es denn dazu, dass du Pilot geworden bist?
Das kam eigentlich so, dass ich nach der Abi-Zeit und vor dem Zivi, also zum Glück gab es den Zivi noch, weil ich habe so ein bisschen so Findungszeit gebraucht. Das gibt einem ja immer noch mal so ein bisschen Puffer als Mann dann, bis man sich dann festlegen muss, dass wir haben damals in Bayern von der Schule immer so ein dickes grünes Buch dann bekommen, wo also irgendwie alle Ausbildungsberufe genannt waren, ein bisschen beschrieben waren, alle Studiengänge, die so angeboten wurden. Und dann fing ich da an, ein bisschen zu blättern. Und die ersten 4, 5 Seiten waren rein Werbung für zum Teil irgendwie Druckerpatronen und irgendwelche Bücher und so weiter. Und da war dann auch eine Annonce drin, wo dann drin stand, sie suchen Leute und man könnte doch Pilot werden. Und dann dachte ich, also ich habe es auch, glaube ich, die ersten Mal überblättert und irgendwann habe ich es doch mal gelesen und dachte so, hä, die schreiben da wirklich direkt nach dem Abitur und so, ich muss da jetzt nicht irgendwie groß was studieren. Also das war mein Gedanke, wie ich es auch später oft erlebt habe, dass die Leute denken, da muss ja mindestens ein Maschinenbaustudium und sonst was noch vorne wegkommen. Und da war ich völlig perplex, direkt nach dem Abi. Und dachte ich, das ist ja eigentlich cool. Also ich hatte auch schon mal so mit 14, 15 fand ich das ganz spannend. Ich bin ab und zu, weil ein Teil meiner Familie in Indien lebt, ab und zu auch mal auf der Langstrecke geflogen. Ich fand das Fliegen schon immer spannend. Und dann hatte ich auch schon mal diesen Microsoft Flight Simulator und habe dann mal, da kann man auch dann auf der Cessna so ein bisschen seine ersten Flugstunden sammeln, da ein bisschen am Boden rumrollen und einer sagt einem dann, ja, und jetzt versuchen wir da die Linkskurve da sauber zu fliegen und so weiter und so fort. Das fand ich eigentlich ganz spannend und dann hatte ich das Jahre wieder vergessen und dann kam das damit dann irgendwie so auf. Da muss ich da genauer reinschauen. Und habe dann angefangen, zum Glück gab es dann auch schon das Internet einigermaßen mit einer guten Website, die das alles ordentlich beschrieben hat. Von dort kam ich dann weiter auf so verschiedene Foren, die sich dann auch mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen, vor allem mit der Vorbereitung auf die Einstellungstests und auch wie das dann später in der Ausbildung abläuft. Und also ich war da dann plötzlich wirklich Feuer und Flamme, mich da ordentlich zu informieren und das wirklich in Erwägung zu ziehen. Ja, so kam es dann auch, dass ich da also mich mehr und mehr eingelesen habe und da war ich ganz sicher, also bewerben muss ich mich auf jeden Fall. Dann war es zu dem Zeitpunkt noch so, dass ich dann noch warten musste, weil ich erst, glaube ich, ich musste mindestens 8 Monate des Zivis irgendwie sowas abgeleistet haben, bevor, also die Bewerbung akzeptiert wurde, weil die sicher gehen wollte, dass man nicht dann plötzlich noch eingezogen wird oder doch noch andere Verpflichtungen hat. Also musste ich dann warten. Der Vorteil war auch, während des Zivis konnte ich sozusagen mich auch nochmal freistellen lassen, um dann so eine Vorbereitung für diesen Einstellungstest zu machen. Und da wurde auch ein Teil davon bezahlt. Und dann bewarb ich mich und dann war aber so die Zeit, wo wenig eingestellt wurde und dann hieß es erstmal, dass ich jetzt ein Jahr warten muss, bis überhaupt wieder Bewerbungen sozusagen angenommen werden oder Tests in Hamburg, wo diese Einstellungstests durchgeführt werden, stattfinden. Ja, also wartete ich erstmal, dann kam doch noch ein kurzes Jurastudium, irgendwas muss man ja machen und ja, und dann habe ich irgendwann diese Tests gemacht in Hamburg, es hat alles gut geklappt. War ich super, super froh. Und dann, das war, glaube ich, im Februar oder März war ich damit dann durch. Und dann war ich super froh, dass ich jetzt die ganzen Hausarbeiten im zweiten Semester nicht mehr schreiben muss. Und dann habe ich da aufgehört und hatte noch ein halbes Jahr Zeit, bis dann im Oktober in Bremen an der Flugschule losging.
Bevor wir auf die Einstellungstests gucken oder Zulassungsvoraussetzungen für so eine Ausbildung, interessiert mich nochmal so diese Motivation. Ich habe verstanden, dass der Wunsch, Pilot zu werden, tatsächlich ganz konkret eigentlich eher nach der Schule oder während der Abizeit entstanden ist. Jetzt ist natürlich Pilot sein sowas wie ein kleiner Junge, Traumberuf. Was wolltest du denn als kleiner Junge mal werden?
Also wo ich mich ganz klar daran erinnern kann, ist, ich wollte Stuntman werden. Das fand ich als Junge ziemlich, ziemlich cool.
Bereust du deine Berufswahl heute?
Nein, in keinster Weise. Also ich glaube, das mit dem Stuntman wäre auch ganz lustig gewesen, aber nee, also ich bin sehr zufrieden mit dem, wie das gelaufen ist.
Okay, lass uns mal auf die Ausbildung gucken. Die hat zumindest den Ruf, relativ teuer zu sein. Was muss man denn so auf den Tisch legen für die Ausbildung?
Also was ich höre, was im Moment so abgerufen wird, sind, je nachdem an welcher Flugschule das abläuft, sind aber so zwischen 80 bis 100.000 Euro, muss man etwa einplanen.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Und die dauert so, also von dem, bis man bei einer Airline anfangen kann, wenn man sehr schnell ist, glaube ich, etwa 1,5 Jahre, also 1,5 bis 2 Jahre. Um dann die Lizenz so weit erworben zu haben, um dann weiterzumachen bei einer Airline, um dort dann das Rating für eine Passagiermaschine dann auch zu bekommen, wofür man nochmal ungefähr 3 Monate dann braucht.
Okay. Wenn ich das richtig verstehe, heißt das, die Flugschule ist unabhängig einer Airline. Das ist wie eine Fahrschule fürs Autofahren. Lernst du dort das Fliegen, hast dann eine Lizenz, dann auch für ein Muster vermutlich oder eine Spezialisierung, also ein Flugzeugtyp. Heißt aber noch nicht automatisch, dass du dann einen Anstellungsvertrag hast, sondern du bewirbst dich dann mit deinem Führerschein in Anführungszeichen bei Airlines. Ist das so? Oder bilden
Also
Airlines auch selber
es
aus?
gibt da unterschiedliche Modelle, das ist auch weltweit recht unterschiedlich. Also in Deutschland ist es im Moment so, dass es gibt Flugschulen, die direkt an Unternehmen gebunden sind. Also die Lufthansa hatte eine große, die Air Berlin hatte, glaube ich, auch so ihr eigenes Programm, als sie noch bestand. Und dann gibt es freie Anbieter auf dem Markt, die also ausbilden, bis man die Lizenz erwirbt. Und somit sind also die Voraussetzungen unterschiedlich. Die einen bilden tatsächlich für ihren eigenen Bedarf aus, mit auch in gewisser Weise konkreten oder eher unkonkreten, also Jobversprechen für die Zukunft, immer abhängig von der Marktlage. Ich weiß, in anderen Ländern, jetzt gerade zum Beispiel in den USA, ist es nochmal ganz anders. Da wird das wirklich Schritt für Schritt aufgebaut. Da wird zunächst die Privatpilotenlizenz erworben, dann wird man irgendwie Fluglehrer für kleine Propellermaschinen, dann erwirbt man weitere Berechtigungen für zweimotorige Maschinen, dann vielleicht für Turboprop-Maschinen, wird dann dort wieder Lehrer unterrichtet an der Flugschule, dann kann man vielleicht bei so einem kleinen Regionalflieger anfangen, holt sich dann vielleicht irgendwann die Lizenz für kleine Jets. Also da wird Schritt für Schritt ausgebildet. Wodurch dann oft die Kollegen, bis sie dann wirklich bei einer großen Airline ankommen, dann doch auch schon deutlich älter sind, als das in Europa meistens gang und gäbe sind. Also dass da wirklich auch 40-, 50-jährige Co-Piloten dann auch bei den großen amerikanischen Airlines fliegen.
Ab wann ist denn Schluss? Wann findet eine Verrentung statt als Pilot?
Im Moment ist das nach europäischer Gesetz ist das bei ab 65 ist Schluss.
Okay.
Dann
Du fliegst Passagiermaschinen, keine
Das ist
Cargomaschinen.
richtig.
Kam das einfach so oder war das eine bewusste Entscheidung?
Das kam eher so. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, eventuell mal einen Wechsel zu vollziehen. Da habe ich mich aber bewusst dagegen entschieden, weil einfach die Art der Umlaufstrukturen, der Dienstpläne, die man so hat, sich doch deutlich unterscheiden zwischen der Cargo-Fliegerei und der Passagierfliegerei. Es ist mit Sicherheit eine irre interessante Fliegerei bei der Cargo, weil man rund um die Welt kommt, zu ganz exotischen Plätzen, wo man vielleicht vorher nicht war, also wo man sonst eher nicht hinkommt. Aber es ist so, eine gewisse Flexibilität ist schon dringend vonnöten. Da kann es auch mal sein, dass man eben auch mal 2 Tage später erst wieder nach Hause kommt und eben auch mal 7, 8, 9 Tage eventuell unterwegs ist. Das ist bei dem Passagierfliegerei doch alles relativ klar. Und also, dass man wirklich mal einen Tag später nach Hause kommt, das geschieht schon sehr, sehr selten.
Wie kannst du denn dein Privatleben in dem Zusammenhang planen? Also wie weit im Voraus weißt du, wann du Dienstantritt hast?
Also bei uns ist es immer zum Monatsende, kommt dann der Dienstplan für den nächsten Monat heraus. Und damit steht dann eigentlich fest, wie der Dienstplan dann für den nächsten Monat aussieht. Ab Anfang des Monats wird immer, also beginnt die Planungsphase für den nächsten Monat, wo man sich dann auch noch einbringen kann und gewisse Wünsche äußern kann. Also bezüglich freier Tage oder auch welchen Flug oder an welchen Tagen man gerne einen Flug machen würde. Und das wird dann, wenn möglich, wird das berücksichtigt. Aber es muss eben immer eine Gesamtplanung auch irgendwie stattfinden, dass eben alle Flüge beredert werden. Und da kommt es dann darauf an, wie viel Personal gerade zur Verfügung steht, wie die Krankheitsquoten sind, wie viele Leute Urlaub haben. Und da ist es gerade im Sommer öfters natürlich ein bisschen angespannter, weil viele Leute gerne auch mal ihren Sommerurlaub auch gerade mit den Kindern haben wollen. Und dann kann es schon mal sein, dass der Plan ganz anders aussieht als das, was man sich so gewünscht hätte und in die Maske eingegeben hat. Aber ja, damit muss man leben und dann kommt der Plan am Monatsende und dann fängt man an, dann eventuell seine Termine für den nächsten Monat wieder zu verschieben.
Du fliegst internationale Flüge. Du
Genau.
hattest vorhin erzählt, dass du gestern in Peking warst, in China warst. Kannst du mal beschreiben, anhand des gestrigen Fluges, wie so der Arbeitsalltag aussieht? Wann geht's los, und was passiert dann, wenn du am Flughafen angekommen bist?
Also auf der Langstrecke beginnen wir meistens, also unsere Check-in-Zeit oder beginnen unsere Briefing-Zeit vor Abflug ist meistens so 1 Stunde 40, 1 Stunde 45 vor Abflug.
Wer brieft wen?
Und also Briefing heißt, dass sozusagen die Piloten sich erstmal zusammenfinden. Das können also 2 Piloten sein oder auf längeren Strecken auf der Langstrecke dann auch 3 Piloten. Das wäre dann bei dreien, also ein Kapitän und 2 Co-Piloten. Einer von denen mit kleinen Zusatzausbildung als Senior First Officer, um dann, wenn der Kapitän in seine Pause im Flug geht, dass er dann den Kapitänssitz und seine Rolle übernimmt für diese 2, 3 Stunden, wo der Kapitän dann seine Pause hat und deswegen eben zu dritt sind, damit bei Flügen um die 11, 12 Stunden, dass er jeder eben im Flug eine gewisse Pause hat, um dann auch die gesetzlich vorgegebenen Flugdienstzeiten zu erreichen. Also die sind normal bei 13 Stunden maximal. Aber wenn wir jetzt schon sagen, 1 Stunde 40 vor Abflug treffen wir uns schon, dann fliegen wir noch 12 Stunden und dann haben wir noch ein bisschen Nachbereitungszeit. Da kommt man da eben nicht mehr hin. Dann brauchen wir 3 Piloten und darf dann bis zu 17 Stunden am Tag arbeiten. Also treffen sich diese Leute dann dort zu ihrem Briefing. Oftmals lernt man sich das allererste Mal kennen, weil man sich vorher noch nicht gesehen hat. Ja, man stellt sich vor, manchmal wird ein bisschen Smalltalk gehalten, einfach nur um so ein gewisses Gefühl für den anderen schon mal zu bekommen. Da hilft es natürlich auch schon ein paar Minuten früher vielleicht da zu sein und dann holt sich jeder die Flugunterlagen, also das gibt ein ganzes Paket, angefangen vom Flugplan, der schon geplant wurde vom Dispatch Office. Also halt die möglichst kostengünstigste Route herausgesucht haben, je nach Wind und Restriktionen, eventuellen Kosten bei Überflügen von Ländern, haben die den vollen Durchblick, wie man da den Flug am ökonomischsten eben plant. Und wir kriegen den dann, schauen uns die Wetter vom Abflugsort, vom Anflugsort an. Und natürlich vor allem auch von all den Flugplätzen, die unterwegs sind, falls etwas sein sollte, man ausweichen muss, dass man also einfach genau weiß, was herrscht da für ein Wetter unterwegs, wo können wir landen, wo könnte es schwierig sein, jetzt gestern über weite Teile über Russland, ist natürlich jetzt schon sehr verschneit, jetzt im Winter, ja, teilweise minus 20 Grad, irgendwo in der Mongolei oder so. Da muss man natürlich gucken, wo man noch gut landen kann oder wo die Pisten schon Zentimeter hoch der Schnee liegt. Und dann gibt es noch viele, viele Nachrichten, wo wird an welchem Flughafen was gebaut? Sind da irgendwelche Landebahnen zu oder wer wird nur an den Rollwegen gebaut? Sind irgendwelche Lichter ausgefallen? Gibt es sonst irgendwelche Einschränkungen?
Also auch Krisenherde,
Das auf jeden Fall auch.
Überflugverbote.
Genau, gibt es im Moment gerade neue Überflugverbote irgendwo oder sind dann gewisse Höhen eventuell über Afghanistan zum Beispiel einzuhalten, unter die man nicht unterschreiten darf, um einfach hoch genug über, sagen wir mal, Kalaschnikow-Beschuss zu sein, ja? Sagen wir es mal so, wo man sagt, so, ja, bis 12 Kilometer hoch kommen die ja halt dann doch nicht. Nein, also da werden halt weltweit halt irgendwelche Sicherheitsstandards dann auch festgelegt, dass dann ab so einer gewissen Höhe auch am Rande von Krisengebieten eventuell noch entlang geflogen werden kann. Wenn dann aber auch konkrete Gefahren bestehen, dann wird auch weiträumig drumherum geflogen.
In welchen Teilen der Welt ist es derzeit der Fall?
Ich meine, dass immer noch eben in der Ostukraine überhaupt nicht geflogen wird, also dort weitläufig drumherum. Syrien überhaupt nicht. Eine Weile lang jetzt über Pakistan, als es so Krisen zwischen Pakistan und Indien gibt, wurde da ausgewichen. Das war dann schon große Umwege teilweise, um zum Beispiel nach Indien zu kommen. Also Umwege von einer halben bis dreiviertel Stunde teilweise werden dann da in Kauf genommen. In Afrika gibt es die einen oder anderen Länder, wo ich auch ab und zu mal durcheinander komme mit den Namen, was jetzt genau wo liegt. Aber wir haben da, also Mali zum Beispiel, wird eigentlich vermieden, da drüber hinwegzufliegen. Und ja, solche Nachrichten bekommen wir dann eben. Also man kennt sich im Laufe der Zeit natürlich aus, aber dann vor allem, was ist heute konkret eventuell anders, vor allem bezogen auf die Flugplätze,
Wie lange
was wir
dauert
wissen
das
müssen.
Briefing dann in Summe?
Da haben wir etwa so 20 Minuten Zeit für,
Okay.
uns das alles durchzulesen. Und man hat auch alles dabei. Also man kann das sozusagen auch sein Gedächtnis dann nochmal eben im Flug nochmal auffrischen. Wenn man sagt, okay, nach 8 Stunden in Nowosibirsk, was war jetzt da oder was war jetzt da nochmal genau? Lass uns nochmal genau nachschauen. Jetzt kommen wir ja da demnächst dann vorbei. Da hat man ja im Flug auch ein bisschen Zeit, sich dann immer Schritt für Schritt wieder vorzubereiten, wie sieht es jetzt wieder vor uns aus. Und
Und dann würde ich vermuten, geht es direkt in den Flieger.
na dann von dort wird dann die Kabine abgeholt, die auch zur gleichen Zeit begonnen hat und schon mal für sich ein Briefing gemacht hat, wo es um Emergency-Fragen zum Beispiel gibt. Die Flugbegleiter sind ja doch vor allem auch für die Sicherheit der Passagiere da. Also ein Großteil dieses Briefings, also wird vor allem versucht, in der großen Gruppe ein Team zu bilden zwischen diesen 10 bis 12 Flugbegleitern.
Aktiv, also findet sowas wie ein Teambuilding statt?
Also es wird versucht, ja, was war? Ich kann das jetzt schwer sagen. Ich bin da kein Experte, was es heißt jetzt
Bist du auch Pilot oder kannst Steward?
Teambuilding zu
So.
betreiben. Nein, aber also es gibt dort natürlich auch die zwei Vorgesetzten, die zwei Purser, die sozusagen für die Leitung der Kabinencrew dann auch zuständig sind. Und die versuchen natürlich auch einen Eindruck zu bekommen, wen sie da heute mit sich dabei haben. Und es wird ein bisschen geschaut, wie so der Kenntnisstand auch ist von den Verfahren. Und dann wird natürlich auch der Service auch besprochen, wie der durchzuführen ist. Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Und wie kann man das am geschicktesten handhaben, dass die Gäste den besten Service bekommen, den sie auch verdient haben? Und dafür haben die eben auch um die 20 Minuten Zeit und dann kommen wir dazu, um uns vorzustellen. Der Kapitän kann nochmal ein paar Worte sagen, was ihm eventuell nochmal auch wichtig ist, erzählt was zur Flugzeit, über die Strecke, ob Turbulenzen und so weiter vorhanden sind. Dass man sich zum Beispiel abspricht, dass es wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern wird, bis wir die Anschaltzeichen ausschalten. Vielleicht auch mal eine ganze Stunde, wenn da erstmal lange Zeit Turbulenzen vorhergesagt sind. Dementsprechend muss dann natürlich das Kabinenteam auch vielleicht schon wieder ein bisschen umplanen, weil halt die Servicezeiten sich dann ein wenig verschieben. Also solche Sachen werden angesprochen und dass man sich eben mal kurz vorgestellt hat und kennengelernt hat, dass jeder das Gesicht schon mal gesehen hat, und dann fahren alle zusammen dann raus auf den Flieger, nachdem es dann durch eine Sicherheitskontrolle ging.
Im Flieger passieren dann wahrscheinlich weitere Pre-Checks, die ihr als Piloten macht?
Genau, da müssen wir dann den Flieger erstmal in Betrieb nehmen.
Also Schlüssel rein, Zündung drehen, oder?
Ganz, ganz genau. Nee, tatsächlich gibt es auf den Passagierflugzeugen keine Schlüssel. Also bei den ganz kleinen, so Propellermaschinen, da gibt es tatsächlich einen Schlüssel, ja.
Okay.
Da gibt es auch ein Zündschloss. Aber nee, also das gibt es jetzt da nicht. In den meisten Fällen ist auch auf der Langstrecke, ist der Flieger auch schon gewisserweise vorbereitet, in Betrieb genommen, weil eigentlich immer auch ein Techniker da ist, der also auch schon vorher ein paar Checks vorgenommen hat, eventuell sowieso nochmal irgendwelche Tests gefahren hat oder auch etwas repariert wurde, wenn etwas auf dem vorherigen Flug aufgefallen ist. Somit ist er meistens schon zumindest angeschaltet, aber es kann auch vorkommen, dass der Flieger noch komplett aus ist, und dann schalten wir erstmal die Stromversorgung an und dann werden nach und nach die Systeme in Betrieb genommen. Da gibt es eben genaue Listen bei uns, wie das zu geschehen hat, und dann auch eine genaue Aufteilung. Was hat jetzt der Kapitän zu tun, welche Knöpfe zu drücken, was hat der Co-Pilot erstmal zu tun? Und so ist das ein Zusammenspiel, um diesen Flieger dann vorzubereiten. Bis dann alles in Betrieb ist und dann die Route programmiert wurde, alle Berechnungen für den Start durchgeführt wurden, die richtigen Karten sich herausgesucht für den Abflug. Wenn das dann alles geschehen ist, ja, plus alles, was noch dazwischen kommt, ja, das entweder irgendwas fehlt immer, ja, dann muss man nochmal telefonieren, das nochmal.
Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer, ja. Dann fällt auf, es wurde gar kein Wasser beladen, also nochmal anrufen, bitte hier den Wasserwagen nochmal kommen lassen und so weiter und so fort. Und in der Zwischenzeit geht einer der Piloten dann auch immer einmal komplett in den Flieger und macht also auch selber nochmal einen Check. Also die Technik haben natürlich auch den Flieger schon überprüft, aber man macht auch nochmal einen Sichtcheck, dass die offensichtlichen Sachen alle in Ordnung sind. Es geht auch nach einer genau vorgegebenen Liste, welche Punkte vom Flieger man sich da genau anschauen muss. Wichtig ist natürlich, dass alle Räder dran sind und auch zwei bis vier Triebwerke dranhängen. Das wäre ganz sinnvoll.
Zwei Flügel.
Und die auch ganz gut aussehen, ja, ohne Vogeleinschläge und so weiter. Und
warum sind Vogeleinschläge so sensibel? Wenn ich Triebwerke mir vorstelle, das sind ja Riesendinger, und ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie so ein kleiner Vogel tatsächlich einen kritischen Schaden auslösen kann.
Ja, also ich glaube, der Hauptpunkt ist natürlich die, je nach Geschwindigkeit, mit dem auch das Flugzeug eventuell unterwegs ist. Es ist ja vor allem einfach durch diese Geschwindigkeit, kann da eine irre Energie dann doch wirken, und auch diese Triebwerke sind natürlich mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit da am Drehen. Ja, sagen wir so, kleinere Piepmäpse, da passiert natürlich eher nichts, aber wenn es anfängt, dass der Vogel irgendwie ein Kilo oder so wiegt, dann wirken da schon gewaltige Kräfte. Sollte der jetzt wirklich direkt zum Beispiel ins Triebwerk fliegen? Die meisten Vögel haben ja auch, den Instinkt, dann auf jeden Fall irgendwie auszuweichen, sobald sie merken, dass da irgendwas hier jetzt irgendwie seltsam im Anflug ist.
Der Größere gewinnt.
Und tauchen weg, ja, also meistens sieht man auch, dass die Vögel es noch schaffen, auch wegzutauchen. Wenn wir jetzt sehen würden, dass da ein riesen Schwarm Vögel direkt über die Bahn zieht, dann würden wir auch in dem Moment nicht starten, sondern lieber abwarten. Aber es kommt hin und wieder vor, dass ein Vogel irgendwo auftrifft.
Wie viele Triebwerke müssen mindestens laufen, damit der große Vogel fliegt?
Also je nachdem, wie viel vorher vorhanden waren. Aber also auf die Hälfte kann man meistens gut verzichten. Mhm. Also das heißt, wenn du vier Triebwerke hast, dann kannst du auch mit zwei noch gut fliegen. Und wenn du zwei Triebwerke hast, geht es auf jeden Fall mit einem auch noch sehr gut.
Also ich finde das ja irre, die Vorstellung, dass ihr euch im Zweifel in der Kabine gar nicht vorher kennt, und dann verbringt ihr, was hattest du an Flugzeit in Peking oder nach Peking?
Also so um die 9 Stunden.
Neun Stunden, ja. Plus Vorbereitung, Nachbereitung, wie auch immer, auf allerengstem Raum. Wie macht man das denn? Wie lernt ihr euch kennen? Ihr müsst euch ja blind vertrauen. Ihr müsst gut zusammen funktionieren in der Crew. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie klappt das?
Ich glaube, vor allem klappt das sehr gut, weil doch vieles in gewisser Weise vorgegeben, relativ klar vorgegeben ist, wer welchen Verantwortungsbereich hat und wer welche Aufgaben zu erledigen hat. Somit ist schon mal sehr vieles relativ unproblematisch, weil solange sich jeder genau daran hält, funktioniert der normale Ablauf schon mal sehr gut und es flutscht dann eigentlich. Vor allem auch in der Mitarbeit mit den Kollegen vorne im Cockpit ist das ganz stark der Fall, dass es so klar ist, wer was zu tun hat, dass es da für die normale Zusammenarbeit schon mal zu wenig Unstimmigkeiten kommen kann. Dass man manchmal dann vielleicht rein menschlich nicht ganz auf derselben Ebene liegt und der eine ganz andere Interessen hat als der andere, das kommt dann eventuell im Flug irgendwann raus und dann findet man vielleicht nicht so das Gesprächsthema, wenn man gerade mal ein bisschen Zeit hat, über etwas zu reden. Und ansonsten versucht einfach jeder, glaube ich, höflich und respektvoll miteinander umzugehen und das klappt eigentlich ganz gut.
Mit was für einem Typ Piloten fliegst du am liebsten? Also was für ein Typ Mensch, mit wem kommst du da am besten zurecht?
Das finde ich jetzt schwer zu charakterisieren. Also was mir immer wieder doch auffällt, ist, dass insgesamt der Typ, der da arbeitet, in gewissen natürlich Grenzen schon ein ähnlicher ist. Und das ist auch eines der hilfreichsten Sachen, dass eben dort gerade bei der Auswahl nach gewissen Typen, nach gewissen Charaktereigenschaften gesucht wird. Ich meine, der Mensch entwickelt sich noch weit von seinen 20er Jahren, bis er dann irgendwann mit Mitte 60 eventuell aufhört. Aber es ist ein gewisser Typ, der nicht zu dominant ist, aber doch weiß, was sein Standing ist, der aber auch ja, teamfähig auf jeden Fall ist. Jemand, der ein absoluter Alleingänger ist, kommt meistens nicht in diesen Job und ist dann dort auch relativ fehl am Platz und ich glaube, wird auch relativ schnell unglücklich mit dieser Arbeit, weil es dann einfach ständig an jeder Ecke eckt man an. Und das kommt aber sehr, sehr selten vor. Und von dem her, ich kann eigentlich nur sagen, also bis auf den absoluten ein, zwei Einzelfälle, bin ich mit jedem Kollegen super ausgekommen. Und auch mit den Kollegen, wo es ein bisschen schwierig war, haben wir super zusammengearbeitet. Das war nicht das Thema. Es war dann, wie gesagt, nur eben auf rein menschlicher Ebene, dass wir da vielleicht mal unterschiedlicher Meinung waren oder da eine unterschiedliche Sichtweise eventuell bei der einen oder anderen Sache hatten oder uns einfach nichts zu sagen hatten. Das kommt dann mal vor. Aber es funktioniert gut, weil man ist ja dort, um zusammen diesen Flug durchzuführen und jeder hat seine Aufgabe und dann konzentriert man sich eben rein darauf und kann also auch rein, wenn es ums Fachliche geht, hat man auch dort Kommunikationsmöglichkeiten. Lässt halt dann sozusagen den Smalltalk über das Privatleben oder die Hobbys eventuell dann eben aus.
Ich würde gerne nochmal auf diesen typischen Ablauf zurückkommen, am Beispiel Peking. Also gedanklich sind wir jetzt gerade im Flugzeug angekommen. Ihr habt den Check gemacht, dann werden wahrscheinlich die Gäste kommen und dann geht es irgendwann mit Erlaubnis wahrscheinlich an die Startbahn. Der Flug war sehr lange, habe ich verstanden. Ich glaube 9 Stunden. Seid ihr zu dritt in der Kabine oder zu zweit?
Also ja, Peking, ich würde ihn jetzt gar nicht als so lang empfinden. Also Gefühl für so Langstreckenflug, finde ich, geht ja sogar relativ schnell noch vorbei. Vor allem aber, weil wir tatsächlich zu dritt waren. Also er war schon sozusagen an dieser Auslösegrenze von der Entfernung und von der Zeit her, die geplant wird, dass man es also zu dritt fliegt. Was es dann für uns schon nochmal sehr viel entspannter macht, das Arbeiten. Das ist also. Die meisten Kollegen fliegen schon sehr gern zu dritt, weil einfach auch unterwegs jeder eine kleine Pause bekommt. Und jetzt Flüge so gerade nach Amerika an die Ostküste, die dann eben oft zu zweit durchgeführt werden, dann bist du manchmal auch, hast du vielleicht 8,5 Stunden Flugzeit, aber bist eben nur zu zweit unterwegs. Und ja, das ist dann schon auch manchmal anstrengend. Geht aber auch gut.
Gibt es noch die Sicherheitsvorkehrung, dass mindestens 2 Personen in der Kabine vorne im Cockpit sein müssen?
Das wurde tatsächlich wieder zurückgenommen vor ein paar Jahren. Ich bin jetzt nicht sicher, wie lang das her ist. Das war, glaube ich, ein, zwei Jahre hat das gegolten. Und dann haben nach und nach mehr und mehr Länder das auch wieder ausgenommen. Ich glaube, Kanada und USA waren, glaube ich, so mit die letzten, wo das dann noch gegolten hat.
Anlass dieser Regelung war meines Wissens nach das Unglück der Germanwings-Maschine und der durch den Piloten eingeleitete Sinkflug,
Ja.
der dazu geführt hat, dass als der Pilot, glaube ich, die Kabine, das Cockpit verlassen hatte, dazu geführt hat, dass der Co-Pilot alleine im Cockpit war
Ja.
und niemand reingekommen ist. Und dann gab es diese Zwei-Personen-Regel, dass von den Flugbegleitern jemand dann im Zweifel im Cockpit mit dabei sein muss, dass mindestens
Das
zwei
ist
Personen.
richtig, ja, genau. Also genau im Nachgang zu diesem tragischen Ereignis kam es zu dieser Regelung. Und ich glaube, also es gab dann da gewisse Taskforces und Gruppen an unterschiedlicher Stelle von staatlicher Seite, von der Airline-Seite, von den Pilotenverbänden. Und man hat das Thema wirklich, glaube ich, gründlich durchgewälzt und vor allem dann auch einfach überlegt, ob jetzt diese Regelung wirklich dazu geeignet ist, das nochmal zu verhindern. Oder vielleicht auch neue Sicherheitsbedenken eventuell auch mit sich bringen könnte. Und so kam es zu dieser Entscheidung, dann das wieder zurückzunehmen.
Was hatte dieses Unglück für dich persönlich bedeutet?
Ja, ist also super tragisch, einfach unvorstellbar. Also es gibt ja Sachen, mit dem man sich irgendwie beschäftigt, mit gerade so technischer Seite eventuell irgendwelche Fehler, für die wir trainiert werden und so weiter. Aber also das war so eine Sache, da habe ich noch nie im Leben jemals dran gedacht. Ich habe auch immer noch ein so vollstes Vertrauen an jeden Kollegen, mit dem ich da zur Arbeit gehe. Also ich finde es immer noch unvorstellbar, wenn man daran zurückdenkt. Also super tragisch. Also es waren auch alle, glaube ich, wirklich. Man hat das schon gemerkt. Das hat viele Leute sehr mitgenommen und man macht sich dann schon Gedanken und merkt dann aber, dass es ohne das Vertrauen in den anderen einfach auch nicht funktioniert. Und die das auch zu Recht genießen. Also ich vertraue da wirklich jedem Kollegen vollkommen. Und ich glaube, es hat auch zum Glück Aufmerksamkeit bekommen, dass man dort einfach mehr Hilfe anbieten muss, mehr Möglichkeiten, Kollegen, die wirklich vielleicht in einer problematischen Situation stecken, dass man dort frühzeitig Hilfestellung anbietet von allen möglichen Seiten, ob es von Firmenseite ist, ob das von anonymen Seiten, ob es vor allem gibt es ja dann so Teams aus der Kollegenschaft, die dann dort Support bieten, um Gespräche zu führen, um eventuell Leute zu finden, die dann professionell dort Hilfe leisten können. Und ich glaube, da hat sich dann zum Glück auch einiges getan, um überhaupt auch darauf aufmerksam zu werden, dass es solche Sachen eben gibt. Ja, dass auch bei den Piloten, die meisten, wo man meistens davon ausgeht, die sind ziemlich gesund, die machen ihre jährlichen Checks, ja, da haben sie ja eh auch Gespräche mit den Ärzten und das würde schon alles auffallen, dass man da doch noch ein bisschen feinfühliger und genauer hinschauen muss. Und ich glaube, das ist auf einem guten Wege dahin.
Wodurch entstehen denn grundsätzlich Belastungen in dem Job? Oder was würdest du als Belastung, beschreiben in der Rolle?
Ja, also die größte Belastung sind natürlich vor allem, denke ich mal, die Arbeitszeiten, also rein halt gegen die natürlichen Schlafgewohnheiten des Körpers außerhalb dieses Rhythmus zu arbeiten. Und das liegt natürlich dem einen mehr als dem anderen. Ich jetzt persönlich bin eh eher eine Eule. Mir viel schwieriger auf der Kurzstrecke besonders früh aufzustehen, um 4 Uhr schon aufzustehen und loszulegen. Ich arbeite lieber jetzt die Nacht durch und fliege da über den Atlantik mitten in der Nacht. Da bleibe ich gut wach. Aber das ist natürlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Da muss man natürlich auch schauen, wie man dann eventuell seine Karriere darauf anpasst, was einem am meisten liegt. Ob das vielleicht auf der Kurzstrecke mehr ist, weil die Zeitverschiebung anstrengender ist oder ob man mit der Zeitverschiebung ganz gut klarkommt. Also ein A und O ist einfach, dass man, glaube ich, als Pilot oder auch als Flugbegleiter, wenn man unterwegs ist, keine großen Probleme hat, zu jeder Tag- und Nachtzeit eventuell zu schlafen, wenn man müde ist.
Kannst du auf Knopfdruck schlafen?
Nein, nicht immer. Aber manchmal klappt es schon. Aber insgesamt fällt es mir recht leicht. Manche Leute sagen auch, das dauert, braucht doch auch Zeit und das entwickelt sich nach und nach. Und gerade auf der Langstrecke, nach 10, 15 Jahre Langstrecke, dann wird es immer schwieriger, außerhalb des normalen Rhythmus ist dann irgendwie zu schlafen. Also da sehe ich eine der großen Belastungen, die halt auf den Kollegen ruhen, aber dementsprechend werden dann eben auch Ruhezeiten eingeplant, auch gerade nach Rückkehr zu Hause, um sich dann wieder zu erholen, dass der Körper sich wieder regeneriert, dass man genug Schlaf bekommt, bevor man dann wieder auf den nächsten Flug geht, dann eben möglichst fit und möglichst ausgeschlafen, den wieder anzutreten.
Gibt es in der Rolle auch so etwas wie eine psychische Belastung, beispielsweise die Verantwortung, die man für die Menschen trägt? Wie guckst du da drauf?
Ja, die empfinde ich nicht so stark, die Verantwortung. Also die Verantwortung, der ist man sich sehr, sehr wohl bewusst natürlich.
Aber es ist keine Belastung.
Aber es ist eigentlich keine Belastung. Ich sitze ja auch immer selber noch mit drin. Also habe auch ja natürlich auch immer die Verantwortung für mich selber auch. Würde ich mal sagen, sind mir die Passagiere hinten genauso wichtig wie ich selber auch. Und somit würde ich da keine Entscheidung treffen, die da irgendeinen von uns in Gefahr bringen würde. Von dem her habe ich da nicht so ein starkes Gefühl, dass das eine Belastung darstellt. Bezüglich, ich glaube, von der Frage, die du vorher noch gestellt hast, ist natürlich eine weitere Belastung, halt das Sozialleben natürlich in den Griff zu bekommen mit den starken vorgegebenen Dienstplänen, wo es natürlich keine Feiertage oder Wochenenden irgendwie gibt, die fest sind, sondern es ist einfach alle Jahre, alle Tage im Jahr sind halt eventuell Diensttage. Und dementsprechend ist natürlich mit dem Familienleben, je nachdem wie flexibel dort damit gelebt werden kann, kann das natürlich schwierig sein, das alles in eine gute Reihe zu bekommen. Irgendwie.
Ja, in dem Zusammenhang, für was bist du deiner Frau dankbar?
Ich bin ihr unendlich dankbar, wie sie das gerade jetzt mit unserem kleinen Kind hier zu Hause macht, während ich unterwegs bin. Das macht sie echt super. Also ich kann mich einfach hundertprozentig verlassen. Ich weiß, dass da alles läuft, dass es dem Kleinen bestens geht, wenn ich nicht da bin. Dass hier alles voll am Laufen hält und es einfach in Ordnung ist, wenn ich jetzt ein paar Tage weg bin und wir uns dann alle freuen, wenn ich wieder da bin und dann wieder eine gute Zeit zusammen haben.
Wie geht dein Freundeskreis mit deinem Job um?
Also ich muss sagen, dass mein Freundeskreis doch zu einem großen Teil mittlerweile aus Kollegen besteht. Gerade so Freunde aus der Schulzeit, war wenig Kontakt jetzt in den letzten Jahren, immer mal wieder sporadisch, aber es fällt schwer. Und es fällt leichter mit den Kollegen, die auch eben sozusagen diesen anderen Rhythmus haben, die einfach dann plötzlich mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zu Hause sind und dann wieder weg. Und da fällt es leichter, also da mal Zeit miteinander zu finden, sich auch nochmal zu sehen oder was zusammen zu machen. Plus man kennt einfach man kennt die Umstände des anderen, man weiß, wie das Leben eben so abläuft.
Da ist keiner beleidigt, wenn sich dein Dienstplan ändert und irgendwas.
Nein, da weiß jeder, wie es ist. Das ist einfach manchmal Teil des Spiels, dass man da flexibel ist und sich dann auch kurzfristig mal was ändert. Genau. Also so sieht das bei mir im Moment eigentlich aus.
Was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß?
Also das Fliegen an sich ist schon eine tolle Sache. Also es ist immer, also ich finde es jedes Mal wieder aufregend. Das ist, es ist viel natürlich Routine dabei. Mir macht es aber auch Spaß, bei dieser relativ klaren Struktur trotzdem immer zu versuchen, noch das Beste von mir dazu mit beizutragen und die Möglichkeiten, die ich habe, sozusagen da mich voll einzubringen. Und ich meine, die Blicke, die man natürlich manchmal hat, wo man so vorbeikommt, wie das von oben aussieht, ist natürlich manchmal fantastisch. Irgendwelche Sonnenuntergänge, Wolkenformationen und vor allem auch Anflüge. Also dann auch gerade das, wenn man den Anflug ab dem Zeitpunkt, wo man dann manuell den Flieger übernimmt und wirklich eben lenkt, sehr feinfühlig diese ganze Steuerung übernimmt, das macht schon großen Spaß. Und das, der Verreise, also der Teil des Verreisens macht natürlich auch Spaß. Es ist ab und zu hat man sehr wenig Zeit, aber es kommen ab und zu eben auch mal Flüge vor, wo man einfach ein bisschen mehr Zeit vor Ort hat. Und das macht dann natürlich auch mal großen Spaß, mal Gegenden zu erkunden, wo man jetzt sonst vorher noch nicht war.
Gibt es da ein Land, wo du dich freuen würdest, ein bisschen mehr Zeit verbringen zu können, das du noch nicht kennst?
Also wo ich gerne noch mal hin möchte, das wird jetzt aber von beruflicher Seite nicht klappen, weil das einfach irgendwie zu weit entfernt ist und da keine Flüge angeboten werden. Es ist Australien oder Neuseeland. Aber das muss ich dann privat irgendwann noch mal angehen. Und ansonsten fällt mir nicht so viel ein. Also es gibt noch vieles, was ich nicht gesehen habe, aber ich habe es auch im Moment nicht super eilig. Ich weiß, dass ja, wenn man ein bisschen wartet, irgendwann kommt man dann schon höchstwahrscheinlich hin.
Gibt es eine Art Horrorflughafen, auf den du gar keinen Bock hast?
Nee, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Nee. Also jeder Flughafen hat oder man hat vielleicht seine eigenen Vorzüge oder auch Herausforderungen. Aber wo man wirklich sagt, das geht gar nicht, das nervt nur, habe ich überhaupt.
Wie hat sich der Job in den letzten Jahren aus deiner Perspektive verändert?
Ich glaube, dass die Entwicklung immer mehr hin zu immer kompakteren Dienstplänen auf jeden Fall schon auffällig ist. Auf der Langstrecke hält sich das noch in gewisser Weise in Grenzen, weil durch die, sagen wir mal, fest vorgegebenen Ruhezeiten, die vor oder nach einem Flug stattfinden müssen, ja, also gewisser Spielraum genommen wird. Aber gerade auf der Kurzstrecke, was ich zum Ende hin, bevor ich gewechselt habe, so mitbekommen habe und dann jetzt auch die letzten Jahre noch von Kollegen, die dort fliegen, mitbekommen habe, ist es schon sehr eng. Und man fliegt wirklich lange, lange Tage und hat dann wirklich minimal Zeit, knapp an der gesetzlichen Mindestruhezeit vor Ort, das wirklich ausreicht, um ins Hotel zu kommen, noch was zu essen, zu schlafen, am nächsten Morgen zu duschen und Abfahrt ist wieder. Und für viel mehr Zeit ist da nicht. Und das dann mehrere Tage hintereinander, dabei eventuell ja um 4 Uhr, 4.30 Uhr aufzustehen, 5 Tage hintereinander, das ist schon anstrengend. Und es bleibt dann eben relativ wenig Ausgleich sozusagen für sich selber, um auch mal runterzukommen während dieser Zeit. Ich glaube, dass da insgesamt die Belastung mehr und mehr zunimmt. Und ja, man merkt natürlich, der Druck, die alle große Unternehmen haben, ja, durch die Art der Finanzmärkte, dass da ein ständiger Kostendruck da ist, der auch immer auf die Belegschaft halt abgegeben werden muss. Also eigentlich ständig auch von der Informationspolitik her zu hören bekommt, dass es günstiger werden muss, dass es demnächst irgendwas gestrichen werden muss, dass noch mehr geflogen werden soll, dass noch weniger Ruhezeiten haben soll, dass die Hotels noch deutlich von der Qualitätsstandard nach unten gehen müssen, weil die Kosten gespart werden müssen. Und das sind so die Sachen, die man fast tagtäglich irgendwie hört und fühlt. Und das ist manchmal dann auch ein wenig belastend eventuell.
Du hattest gerade das Stichwort Entspannung gesagt. Was tut dir gut oder was hilft dir, dich in einer Ruhezeit oder dann mit festem Boden unter den Füßen schnell zu entspannen?
Also natürlich irgendwie ausreichend Schlaf ist natürlich das A und O. Genug Zeit, um ein gutes Essen zu haben, hilft sehr, ja, dass man wirklich irgendwie die Zeit hat, vielleicht auch mit ein paar Kollegen irgendwo noch rauszugehen für ein Abendessen. Ohne großen Zeitdruck, dass man jetzt schnell auch wieder zurück im Hotel sein muss, um dann noch seine 8 Stunden Schlaf zu bekommen oder so. Das hilft sehr. Und ansonsten gehe ich ganz gern einfach mal einfach drauf los. Also wenn ich mich irgendwo auskenne, habe ich auch manchmal gewisse Ziele, aber gerade wenn ich neu in der Stadt bin, dann laufe ich gerne einfach mal drauf los. Schau mir vielleicht vorher Google Maps an, so die und die Ecke, wenn du da so in die Richtung läufst, da könnte unterwegs irgendwie was Interessantes zu sehen sein, dann einfach mal drauf los und Wenn es gerade rechts interessant aussieht, dann da lang. Und wenn es links interessant aussieht, dann da lang. Und einfach mal drauf los und mal schauen, was man so entdecken kann in einer fremden Stadt.
Sich treiben lassen.
Genau.
Schön. Wie viele Notlandungen hattest du?
Keine einzige. Also Notlandung auf keinen Fall. Es wird ja manchmal auch da der Begriff ein wenig seltsam benutzt. Also was es natürlich gibt, ist eventuell, dass man nicht dort landet, wo es vorhergesehen war oder also was geplant war, dass man eventuell woanders hin ausweicht.
Oder das, wahrscheinlich medizinische Notfall.
Das auch, das habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Also der eine oder andere medizinische Notfall oder Komplikation kam schon immer mal vor. Sehr häufig haben wir doch auch zum Glück an Bord ein paar Ärzte, haben auch dort gewisse Möglichkeiten, die ein oder andere Medikamente oder Hilfsmittel, die dann auch einem Arzt zur Verfügung stehen, um so jemanden dann erstmal zu helfen. Und dann muss abgeschätzt werden. Aber bislang hat das auch immer geklappt, dass man dann eben noch die 2-3 Stunden eventuell noch weiterfliegen konnte und dann, dass dann derjenige dann vor Ort dann auch versorgt wird. Also da hatte ich bislang Glück, aber es kommt natürlich vor, dass eventuell die medizinische Bedingung so kritisch ist, dass dann wirklich gleich gelandet werden muss und nicht erst noch ein paar Stunden weitergeflogen werden kann. Und ansonsten gibt es eben so Ausweichflughäfen oder also gerade am häufigsten ist einfach wegen Wetter. Man weiß ja eventuell auch schon, dass das Wetter am Ziel schlecht ist, dass dort vielleicht Gewitter sind, dass dort irgendwie ein Sturm durchgeht. Dementsprechend wird dann ja auch schon eine Alternative geplant und dementsprechend getankt. Und dann kann es eben vorkommen, dass dann wirklich, wenn man in dem Moment dort ankommt und noch vielleicht den Sprit, den man eingepackt hat, um dort die halbe Stunde Gewitter abzuwarten, wenn das auch nicht reicht, plus weil eben extrem viel Verkehr sind, das geht ja dann nicht nur dem einen Flieger so, sondern den anderen 40, 50 in der Luft dann auch, dass es dann also absehbar ist, dass man da mit jetzt nicht mehr landen kann, dann wird eben ausgewichen zu einem anderen Flughafen, um dort eventuell auf eine Wetterverbesserung eben kurz zu warten, neu aufzutanken und dann mit reichlich neuem Sprit dann doch noch endgültig das Ziel dann anzusteuern. Und das kommt schon hin und wieder mal vor, aber das ist eben immer von vorneweg schon auch geplant und somit also kein Notfall.
Gibt es oder gab es kritische Situationen in der Kabine, bei denen du einschreiten musstest? Oder ist das tatsächlich allein Sache der Kabinencrew? Also ich denke gerade an einen Streit, der eskaliert. Ich denke an Flugangst, an Panikattacken, irgendwas in der Richtung.
Tatsächlich ist es so, dass wir da gar nicht eingreifen dürfen. Also aus Sicherheitsgründen ist da eben die Tür, gerade wenn solche Sachen eventuell passieren sollten mit Gästen, die ausfällig werden oder Probleme machen, dann muss die Tür auch zubleiben und die Piloten dürfen da nicht hinten eingreifen. Die Flugbegleiter sind auch gut geschult dafür, mit diesen Problemen umzugehen und von dem her bin ich da musste ich da noch nie einschreiten oder bin dann auch immer vorne geblieben und habe meinen Job vorne gemacht.
Die Daumen sind gedrückt, dass das auch so bleibt.
Ja, genau.
Jetzt ist das jüngste Familienmitglied mit dazugekommen und das ist auch ein guter Zeitpunkt, mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch zu bedanken, Marco. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Es hat mir Spaß gemacht, danke auch.
Ich wünsche euch einen wunderbaren Nachmittag.
Danke.
Zusammen. Das war's.